Der Orden des Phönix.
Tja, meine liebe alte Mom, sagte Sirius. Seit einem Monat versuchen wir sie nun schon abzuhängen. Aber ich fürchte, sie hat den Bildrücken mit einem Dauerklebefluch an die Wand gehext. Lass uns schnell nach unten gehen, bevor sie alle wieder aufwachen.
Aber was hat das Porträt deiner Mutter hier zu suchen?
Fragte Harry verdutzt, während sie durch die Tür der Eingangshalle gingen und dicht gefolgt von den anderen eine schmale Steintreppe hinabstiegen.
Hat dir das keiner erzählt? Das war das Haus meiner Eltern, sagte Sirius. Aber ich bin der letzte noch lebende Black. Deshalb gehört es jetzt mir. Ich habe es Dumbledore als Hauptquartier angeboten. So ziemlich das einzig Nützliche, was ich beitragen konnte.
Harry, der sich seinen Empfang anders vorgestellt hatte, fiel auf, wie hart und bitter Sirius Stimme klang. Er folgte seinem Paten die Treppe hinab ins Untergeschoss und durch eine Tür, die in die Küche führte. Sie war ein Gewölbe mit rauen Steinwänden, kaum weniger düster als die Eingangshalle. Das meiste Licht stammte von einem großen Feuer am anderen Ende des Raumes, Pfeifenrauch hing in der Luft wie Pulverdampf nach einer Schlacht, und durch den Rauchschleier ragten die bedrohlichen Umrisse schwerer, eiserner Töpfe und Pfannen, die von der dunklen Decke hingen. Für die Versammlung hatte man den Raum mit Stühlen vollgestellt und mittendrin stand ein langer Holztisch, der übersät war mit Pergamentrollen, Kelchen, leeren Weinflaschen und, wie es den Anschein hatte, einem Haufen Lumpen. Am Ende des Tisches hatten Mr. Weasley und sein ältester Sohn Bill die Köpfe zusammengesteckt und redeten leise miteinander. Mrs. Weasley räusperte sich. Ihr Gatte, ein dünner, zur Glatze neigender, rothaariger Mann mit Hornbrille, wandte den Kopf und sprang auf. »Harry!« rief Mr. Weasley, eilte herbei, um ihn zu begrüßen und schüttelte ihm lebhaft die Hand. »Schön, dich wiederzusehen!« Über seine Schulter hinweg sah Harry, wie Bill, der sein langes Haar immer noch als Pferdeschwanz trug, hastig die Pergamentbahnen zusammenrollte, die offen auf dem Tisch lagen. »Gute Reise gehabt, Harry?« rief Bill und versuchte, 12 Rollen auf einmal aufzusammeln. »Mad-Eye hat dich also nicht über Grünland umgeleitet?« »Er hat's versucht«, sagte Tonks und ging auf Bill zu, um ihm zu helfen, wobei sie sogleich eine Kerze auf das letzte Pergamentblatt kippte. »Oh, nein, Verzeihung!« »Mach doch nichts«, sagte Mrs. Weasley mit leicht ärgerlichem Unterton und brachte das Pergament mit einem Schwung ihres Zauberstabs wieder in Ordnung. Im Lichtblitz, den ihr Zauber verursachte, erhaschte Harry einen flüchtigen Blick auf etwas, das aussah wie der Plan eines Gebäudes. Mrs. Weasley hatte seinen Blick gesehen. Sie schnappte den Plan vom Tisch und stopfte ihn in Bills ohnehin überladene Arme. »Solche Dinge sollten nach der Versammlung schleunigst weggeräumt werden«, fauchte sie. Dann rauschte sie hinüber zu einer alten Anrichte und fing an, Teller für das Abendessen herauszuholen. Bill zückte seinen Zauberstab, murmelte »Evanesco« und die Rollen verschwanden. »Setz dich, Harry«, sagte Sirius. »Mandanges kennst du schon, oder?« Was Harry für einen Lumpenhaufen gehalten hatte, ließ einen langen, grunzenden Schnarcher hören und schreckte dann aus dem Schlaf.
»Jemand meinen Namen genannt?« murmelte Mandanges benommen. »Bin mit Sirius völlig einer Meinung.«
Er schielte mit blutunterlaufenden, triefenden Augen ins Leere und hob eine sehr schmutzige Hand, als wollte er abstimmen. Ginny kicherte. »Die Versammlung ist zu Ende, Dang«, sagte Sirius, während sich alle um den Tisch setzten. »Harry ist hier.«
»Hä?«
sagte Mandanges und spähte durch sein verfilztes rotbraunes Haar niedergeschlagen zu Harry hinüber.
»Meine Güte, ist er ja. Alles in Ordnung mit dir, Harry?«
»Ja«, sagte Harry. Mandanges, der Harry unentwegt anstarrte, stöberte fahrig in seinen Taschen und zog eine schmierige schwarze Pfeife hervor. Er steckte sie in den Mund, entzündete sie mit seinem Zauberstab und nahm einen tiefen Zug. Augenblicke später verhüllten ihn große, wabernde Wolken grünlichen Rauchs.
»Schuld dir eine Entschuldigung«,
grunzte eine Stimme inmitten der stinkenden Wolke.
»Zum letzten Mal, Mandanges«, rief Mrs. Weasley,
»rauch bitte dieses Kraut nicht in der Küche, schon gar nicht kurz vor dem Essen.«
»Ah«,
machte Mandanges. Gut, sorry, Molly.
Die Rauchwolke verschwand, als Mandanges seine Pfeife wieder in die Tasche steckte, doch zurück blieb ein beißender Geruch nach brennenden Socken. »Und wenn ihr noch vor Mitternacht essen wollt, könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen«, sagte Mrs. Weasley in die Runde. »Nein, du bleibst sitzen, Harry. Du hast eine lange Reise hinter dir.« »Du musst mir nur sagen, was ich tun soll, Molly«, sagte Tonks begeistert und stürmte herbei. Mrs. Weasley zögerte. Sie sah besorgt aus. »Nein, schon gut, Tonks. Du ruhst dich auch aus. Du hast heute genug getan.« »Aber nein, ich möchte helfen«, sagte Tonks eifrig und warf einen Stuhl um, als sie zur Anrichte stürzte, aus der Ginny gerade Besteck nahm. Bald schnitten eine Reihe schwerer Messer ganz von alleine Fleisch und Gemüse, überwacht von Mr. Weasley, während Mrs. Weasley in einem Kessel rührte, der über dem Feuer hing, und die Helfer Teller, Kelche und Speisen aus der Vorratskammer holten. Harry war am Tisch sitzen geblieben, wie Sirius und Mandanges, der ihn immer noch traurig anblinzelte.
»Hast du seither die alte Figgy wieder gesehen?«, fragte er.
»Nein«, sagte Harry, »ich habe niemanden getroffen.«
»Hör mal, ich wäre ja nicht weggegangen«, sagte Mandanges, beugte sich vor und schlug einen flehenden Ton an. »Aber da war dieses einmalige Geschäft.«
Harry spürte etwas an seinen Knien entlang streichen und zuckte zusammen. Doch es war nur Krummbein, Hermines säbelbeiniger, orangeroter Kater, der sich schnurrend einmal um Harrys Beine schlängelte, dann auf Sirius' Schoß hüpfte und sich dort zusammenrollte. Sirius kraulte ihn abwesend hinter den Ohren und wandte sich mit immer noch grimmiger Miene an Harry.
»Schönen Sommer gehabt bisher?«
»Nein, er war miserabel«, sagte Harry. Zum ersten Mal huschte der Anflug eines Grinsens über Sirius' Gesicht.
»Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, worüber du dich beschwerst.«
»Was?«, sagte Harry verdutzt.
»Mir persönlich wäre ein Dementorenangriff ganz lieb gewesen. Ein tödlicher Kampf um meine Seele wäre eine hübsche Unterbrechung der Langeweile gewesen. Du glaubst, dir wär's schlecht ergangen? Aber wenigstens bist du aus dem Haus gekommen und hast dir ein wenig die Beine vertreten, dir ein paar Kämpfe eingehandelt. Ich sitze seit einem Monat hier fest.«
»Wieso das?«, fragte Harry stirnrunzelnd.
»Weil das Zaubereiministerium immer noch hinter mir her ist und Voldemort weiß inzwischen bestimmt genau Bescheid, dass ich ein Animagus bin. Wurmschwanz wird es ihm gesagt haben. Also ist meine Maskierung nutzlos. Ich kann nicht viel für den Orden des Phönix tun. Jedenfalls meint das Dumbledore.«
Etwas an dem leicht bedrückten Tonfall, mit dem Sirius Dumbledores Namen aussprach, sagte Harry, dass auch Sirius nicht besonders gut auf den Schulleiter zu sprechen war. Harry spürte ein jähes Gefühl der Zuneigung für seinen Paten. »Wenigstens weißt du, was passiert ist«, sagte er aufmunternd.
»Oh ja«, entgegnete Sirius sarkastisch. »Ich höre mir Snapes Berichte an, lass all die hämischen Andeutungen über mich ergehen, dass er dort draußen sein Leben riskiert, während ich hier auf dem Hintern sitze und es mir hübsch gemütlich mache. Fragt er mich doch, wie es mit dem Putzen vorangeht.«
»Putzen?«, fragte Harry.
»Wir versuchen, dieses Haus für menschliche Bewohner herzurichten«, sagte Sirius und wies mit ausladender Geste auf die schäbige Küche. »Seit 10 Jahren hat keiner mehr hier gelebt, seit meine liebe Mutter gestorben ist. Außer du zählst ihren alten Hauselfen dazu, und der ist durchgedreht. Er hat hier schon eine Ewigkeit nicht mehr geputzt.«
»Sirius«, sagte Mandanges, der offenbar überhaupt nicht auf das Gespräch geachtet, sondern einen leeren Kelch sehr genau in Augenschein genommen hatte, »ist das echt Silbermann?«
»Ja«,
sagte Sirius und betrachtete angewidert den Kelch. »Feinstes, koboldgearbeitetes Silber, 15. Jahrhundert, geprägt mit dem Familienwappen der Blacks.« »Das kommt dann aber weg«, murmelte Mandanges und polierte es mit dem Ärmelaufschlag.
»Fred! George! Nein! Ihr sollt es tragen!«, kreischte Mrs. Weasley.
Harry Harry, Sirius und Mandanges drehten sich um und tauchten blitzschnell vom Tisch weg. Ein großer Kessel voller Eintopf, ein Eisenkrug mit Butterbier und ein schweres, hölzernes Brotschneidebrett mit Samtmesser flog von Fred und George verzaubert durch die Luft auf sie zu. Der Eintopf schlitterte über den Tisch, kam kurz vor der Kante zum Stehen und hinterließ eine lange schwarze Brandspur auf dem Holz. Der Butterbierkrug krachte auf die Platte und verspritzte seinen Inhalt. Das Brotmesser rutschte vom Brett und landete die Spitze unheilvoll im Holz, zitternd, genau an der Stelle, wo Sekunden zuvor noch Sirius' Hand gelegen hatte. »Um Himmels Willen!« schrie Mrs. Weasley. »Das war nicht nötig. Jetzt reicht's mir. Nur weil ihr jetzt Magie gebrauchen dürft, müsst ihr eure Zauberstäbe nicht wegen jeder Kleinigkeit rausholen.« »Wir wollten doch nur ein wenig Zeit sparen«, sagte Fred und trat eilends hinzu, um das Brotmesser aus dem Tisch zu ziehen. »Sorry, Sirius, altes Haus, war keine Absicht.« Harry und Sirius lachten. Mandanges, der rücklings vom Stuhl gefallen war, rappelte sich fluchend auf. Crumban hatte zornig gefaucht und war unter die Anrichte geflohen, wo seine großen gelben Augen nun in der Dunkelheit glommen. »Jungs«, sagte Mr. Weasley und hiefte den Eintopf in die Mitte des Tisches, »eure Mutter hat recht. Ihr solltet jetzt, da ihr volljährig seid, ein gewisses Verantwortungsgefühl an den Tag legen.« »Keiner eurer Brüder hat solchen Ärger gemacht«, schimpfte Mrs. Weasley mit den Zwillingen und knallte einen frischen Krug Butterbier auf den Tisch, wobei nicht viel weniger verschüttet wurde als kurz zuvor. »Bill hatte nicht das Gefühl, er müsse wegen ein paar Metern gleich apparieren. Charlie hat nicht alles verhext, was ihm vor die Nase kam. Percy...« Sie verstummte schlagartig, hielt den Atem an und blickte ängstlich zu ihrem Mann hinüber, dessen Miene plötzlich hölzern geworden war. »Lass uns essen«, sagte Bill rasch.
»Sieht lecker aus, Molly«, sagte Lupin und schöpfte ihr Eintopf auf einen Teller und reichte ihn über den Tisch.
Einige Minuten lang, während alle sich über das Essen hermachten, herrschte Stille. Nur unterbrochen vom Klirren der Teller und Bestecke und vom Scharren der Stühle. Dann wandte sich Mrs. Weasley an Sirius. »Was ich dir noch sagen wollte, Sirius, da steckt was in diesem Schreibpult im Salon, andauernd klappert und ruckelt das. Könnte natürlich nur ein Irrwicht sein, aber ich dachte, wir sollten Alistair fragen, damit er einen Blick drauf wirft, bevor wir ihn rauslassen.«
»Wie du meinst«, antwortete Sirius gleichmütig.
»Und außerdem sind die Vorhänge dort drin voller Doxies«, fuhr Mrs. Weasley fort. »Ich dachte, wir könnten die vielleicht morgen in Angriff nehmen.«
»Ich freue mich schon drauf«, sagte Sirius.
Harry hörte den sarkastischen Unterton in seiner Stimme, war sich aber nicht sicher, ob dies sonst noch jemandem auffiel. Harry gegenüber saß Tonks, die Hermine und Ginny unterhielt, indem sie zwischen zwei Bissen ihre Nase veränderte. Wie schon in Harrys Zimmer kniff sie mit angestrengter Miene die Augen zu und ihre Nase schwoll zu einem schnabelartigen Höcker an, ähnlich dem von Snape, und schrumpfte dann wieder auf die Größe eines Champignons, wobei büschelweise Haare aus den Nasenlöchern sprossen. Offenbar handelte es sich um eine ganz normale Unterhaltungseinlage zum Abendessen, denn bald verlangten Hermine und Ginny ihre Lieblingsnasen. »Machen Sie die Schweineschnauze, Tonks?« Tonks tat wie geheißen, und Harry hatte, als er aufschaute, den flüchtigen Eindruck, ein weiblicher Dudley würde ihm von der anderen Tischseite her zugrinsen. Mr. Weasley, Bill und Lupin waren in ein Gespräch über Kobolde vertieft. »Die verraten jetzt noch nichts«, sagte Bill. »Ich weiß nach wie vor nicht, ob sie glauben, dass er zurück ist oder nicht. Natürlich ist es ihnen möglicherweise lieber, nicht Partei zu ergreifen, sich aus der Sache rauszuhalten.«
»Ich bin sicher, die würden nie zu du weißt schon wem überlaufen«, sagte Mr. Weasley kopfschüttelnd. »Auch sie hatten Verluste. Erinnert ihr euch noch an diese Kobold-Familie, die er das letzte Mal ermordet hat in der Nähe von Nottingham?«
»Ich glaube, es hängt davon ab, was man ihnen anbietet«, sagte Lupin. »Und ich rede nicht von Gold. Wenn man ihnen die Freiheiten bietet, die wir ihnen seit Jahrhunderten verwehren, kommen sie in Versuchung. Hast du noch immer kein Glück mit Ragnok gehabt, Bill?« »Im Moment hat er von Zauberern die Nase voll«, sagte Bill.
Er ist immer noch wütend wegen dieser Bergman-Geschichte und glaubt, das Ministerium hätte die Sache vertuscht. Diese Kobolde haben nämlich nie ihr Gold von ihm gekriegt. Eine Lachsalbe von der Mitte der Tafel übertönte den Rest von Bills Worten. Fred, George, Ron und Mandanges kugelten sich auf ihren Stühlen. »Und dann«, japste Mandanges, und Tränen liefen ihm übers Gesicht. »Und dann, ihr glaubt's mir nicht, sagt er doch zu mir, sagt er, hör Mandang, wo hast denn all die Kröten her, weil irgend so ein Klatscherbalg hat mir doch tatsächlich alle geklaut. Und ich sag, die haben sie alle Kröte geklaut. Will, was nu? Und da brauchst du wieder ein paar. Und er glaubt's mir nicht, Leute, dieser grunzdumme Gnom kauft seine ganzen Kröten von mir zurück für viel mehr, als er damals gezahlt hat. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr über deine Geschäftstätigkeiten erfahren möchten. Vielen Dank, man dank es, sagte Mrs. Weasley scharf, während sich Ron brüllend vor Lachen bäuchlings über den Tisch warf.
»Verzeihung, Molly«, sagte Mandanges rasch, wischte sich die Augen und zwinkerte Harry zu. »Aber weißt du, Will hatte sie ja schon von Warzen-Harrys geklaut, also habe ich eigentlich gar nichts Falsches gemacht.«
»Ich weiß nicht, wo du richtig und falsch zu unterscheiden gelernt hast, Mandanges, aber offensichtlich hast du ein paar entscheidende Lektionen verpasst«, sagte Mrs. Weasley kühl. Fred und George senkten die Gesichter in ihre Butterbierkelche. George hickste. Aus irgendeinem Grund warf Mrs. Weasley Sirius einen sehr bösen Blick zu. Dann stand sie auf, um zum Nachtisch einen großen Rhabarberauflauf zu holen. Harry drehte sich zu seinem Paten um. »Molly hält nichts von Mandanges«, sagte Sirius gedämpft. »Und wie kommt's, dass er im Orden ist?«, sagte Harry sehr leise. »Er ist nützlich«, murmelte Sirius. »Kennt alle Gauner, klar. Er ist ja selber einer. Aber er steht auch sehr treu zu Dumbledore, weil der ihm mal aus der Patsche geholfen hat. Es lohnt sich, jemanden wie Dang dabei zu haben. Er hört Dinge, von denen wir nichts erfahren. Aber Molly glaubt, es geht so weit, wenn man ihn einlädt, zum Essen zu bleiben. Dass er seine Pflicht hat sausen lassen, als er dich beschatten sollte, hat sie ihm nicht verziehen.« Drei Schläge Rhabarberauflauf mit Vanillesoße später fühlte sich der Bund von Harrys Jeans unbequem eng an, was etwas heißen wollte, denn die Jeans hatte einst Dudley gehört. Als er seine Löffel weglegte, war das Gespräch rundum ruhiger geworden. Mr. Weasley lehnte sich im Stuhl zurück, er wirkte satt und entspannt. Tonks, wieder mit ihrer normalen Nase, gähnte herzhaft. Und Ginny, die Krummbein unter der Anrichte hervorgelockt hatte, saß im Schneidersitz am Boden und warf ihm Butterbierkorken zum Fangen hin.
»Bald Zeit fürs Bett«,
sagte Mrs. Weasley gähnend. »Noch nicht ganz, Molly«, erwiderte Sirius, schob seinen leeren Teller weg und wandte sich Harry zu. »Ehrlich gesagt, du überraschst mich. Ich hätte gedacht, sobald du hier ankommst, stellst du Fragen über Voldemort.« Die Atmosphäre im Raum schlug derart schnell um, dass sich Harry an das Auftauchen von Dementoren erinnert fühlte. Noch vor Sekunden schläfrig und gelassen war die Stimmung jetzt wachsam, ja gespannt. Bei der Erwähnung Voldemorts war ein kalter Schauder um den Tisch gegangen. Lupin, der gerade an seinem Wein nippen wollte, ließ den Kelch langsam und mit argwöhnischer Miene sinken. »Hab ich doch«, sagte Harry entrüstet. »Ich habe Ron und Hermine gefragt, aber die sagten, wir seien im Orden nicht zugelassen, also...« »Und Sie haben vollkommen recht«, sagte Mrs. Weasley. »Ihr seid zu jung.« Sie saß stocksteif auf ihrem Stuhl. Die Fäuste auf den Armlehnen geballt und jede Spur von Schläfrigkeit war aus ihrem Gesicht verschwunden. »Seit wann muss jemand im Orden des Phönix sein, um Fragen zu stellen?«, sagte Sirius. »Harry saß einen Monat lang in diesem Muggelhaus fest. Er hat das Recht zu erfahren, was passiert...« »Wart mal«, warf George laut ein. »Wieso kriegt eigentlich Harry Antworten auf seine Fragen?«, sagte Fred wütend. »Wir versuchen seit einem Monat, dir was aus der Nase zu ziehen, und du hast uns kein einziges stinkendes Wort gesagt«, rief George. »Ihr seid so jung, ihr seid nicht im Orden«, sagte Fred mit schriller Stimme, die unverkennbar nach der seiner Mutter klang. »Harry ist noch nicht mal volljährig.«
»Es ist nicht meine Schuld,
dass man euch nicht gesagt hat, was der Orden unternimmt«, erklärte Sirius ruhig. »Das war die Entscheidung eurer Eltern.« »Harry jedoch, es ist nicht deine Sache zu entscheiden, was für Harry gut ist«, sagte Mrs. Weasley scharf. Der Ausdruck ihres sonst so freundlichen Gesichts wirkte gefährlich. »Du hast nicht vergessen, was Dumbledore gesagt hat, nehme ich an?« »Was meinst du jetzt speziell?« fragte Sirius höflich, doch mit der Miene eines Mannes, der sich bereit zum Kampf macht. »Dass Harry nicht mehr erfahren darf, als er wissen muss«, sagte Mrs. Weasley und betonte die letzten beiden Wörter nachdrücklich. Die Köpfe von Ron, Hermine, Fred und George wandten sich abwechselnd Sirius und Mrs. Weasley zu, als würden sie einem Ballwechsel beim Tennis folgen. Ginny kniete inmitten eines Haufens herumliegender Butterbierkorken und verfolgte die Unterhaltung mit leicht geöffnetem Mund. Lupins Blick war auf Sirius geheftet. »Ich habe nicht die Absicht, ihm mehr zu sagen, als er wissen muss, Molly«, erwiderte Sirius. »Aber als derjenige, der Voldemort zurückkommen sah«, erneut ging ein Schauderei um, »hat er eher ein Recht als die meisten. Er ist kein Mitglied des Phönixordens«, sagte Mrs. Weasley. »Er ist erst 15 und...« »Und er ist mit ebenso viel fertig geworden wie die meisten im Orden und mit mehr, als manche von sich behaupten können. Keiner bestreitet, was er getan hat«, sagte Mrs. Weasley mit erhobener Stimme und ihre Fäuste auf den Armlehnen bebten. »Aber er ist immer noch...« »Er ist kein Kind mehr«, sagte Sirius unwirsch. »Ein Erwachsener ist er auch nicht«, erwiderte Mrs. Weasley und ihre Wangen färbten sich. »Er ist nicht James, Sirius!« »Mir ist vollkommen klar, wer er ist. Danke, Molly«, sagte Sirius kühl. »Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte Mrs. Weasley. »Manchmal redest du über ihn, als würdest du glauben, du hättest deinen besten Freund wieder.« »Was soll daran falsch sein?«, fragte Harry. »Falsch daran ist, Harry, dass du nicht dein Vater bist, wie ähnlich du ihm auch sein magst«, sagte Mrs. Weasley und sah Sirius mit bohrendem Blick an. »Du gehst noch immer zur Schule, und Erwachsene, die für dich verantwortlich sind, sollten das nicht vergessen.« »Soll das heißen, ich bin ein verantwortungsloser Pate?«, fragte Sirius und fuhr auf. »Das soll heißen, dass du bekannt dafür bist, unüberlegt zu handeln, Sirius, weshalb Dumbledore dich dauernd ermahnt, zu Hause zu bleiben und...« »Dumbledores Anweisungen für mich tun hier nichts zur Sache, wenn ich bitten darf«, sagte Sirius laut. »Arthur«, sagte Mrs. Weasley und wandte sich ihrem Mann zu. »Arthur, sag doch was!« Mr. Weasley schwieg zunächst. Er nahm die Brille ab und putzte sie langsam an seinem Umhang, ohne seine Frau anzusehen. Erst als er sie behutsam wieder auf die Nase gesetzt hatte, antwortete er. »Dumbledore weiß, dass die Lage sich geändert hat, Molly. Er ist dafür, dass Harry jetzt, da er sich im Hauptquartier aufhält, bis zu einem gewissen Punkt unterrichtet wird.« »Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass man ihn auffordert, zu fragen, was immer er wissen will.« »Ich persönlich«, sagte Lupin leise und wandte endlich den Blick von Sirius ab, während Mrs. Weasley sich rasch zu ihm umdrehte, in der Hoffnung, nun endlich einen Verbündeten zu bekommen. »Ich persönlich halte es für besser, wenn Harry die Tatsachen erfährt. Nicht alle Tatsachen, Molly, aber er sollte einen groben Überblick bekommen von uns und nicht eine entstellte Variante von anderen.« Sein Gesichtsausdruck war freundlich. Aber Harry war sich sicher, dass Lupin wusste, dass einige Langziehohren Mrs. Weasleys Säuberungsaktion überlebt hatten. »Nun?« sagte Mrs. Weasley schwer atmend und sah vergeblich hilfesuchend in die Runde. »Nun, ich sehe schon, ich werde überstimmt. Ich will nur eines sagen. Wenn Dumbledore nicht wollte, dass Harry zu viel erfährt, dann muss er seine Gründe dafür gehabt haben. Und als jemand, dem Harrys ureigenes Wohl am Herzen liegt...« »Er ist nicht dein Sohn«, sagte Sirius leise. »Aber so gut wie«, sagte Mrs. Weasley heftig. »Wen hat er denn sonst noch?«
»Er hat mich.«
»Ja«, sagte Mrs. Weasley, und ihre Lippen kräuselten sich. »Die Sache ist nur die, dass es für dich recht schwierig war, sich um ihn zu kümmern, während du in Azkaban eingesperrt warst, oder?«
Sirius machte Anstalten, sich zu erheben. »Molly, du bist nicht der einzige Mensch hier am Tisch, der sich um Harry sorgt«, sagte Lupin. »Sirius, setz dich hin!« Mrs. Weasleys Unterlippe bebte. Sirius sank langsam auf seinen Stuhl zurück. Er war weiß im Gesicht.
»Ich denke, Harry sollte dabei ein Wort mitreden dürfen«, fuhr Lupin fort. »Er ist alt genug, um selbst zu entscheiden.«
»Ich will wissen, was inzwischen alles passiert ist«, sagte Harry sofort. Er sah Mrs. Weasley nicht an. Dass er wie ein Sohn für sie war, wie sie gesagt hatte, rührte ihn. Aber von ihr bemuttert zu werden, machte ihn auch ungeduldig. Sirius hatte recht. Er war kein Kind mehr.
»Also, gut«, sagte Mrs. Weasley mit brüchiger Stimme. »Ginny, Ron, Hermine, Fred, George, ich will, dass ihr aus der Küche verschwindet, und zwar sofort!«
Augenblicklich kam es zum Tumult.
Wir sind volljährig,
brüllten Fred und George im Chor.
Wenn Harry darf, warum dann nicht ich? Rief Ron. Mom, ich will das hören, klagte Ginny.
Nein, rief Mrs. Weasley und erhob sich, ihre Augen glänzten.
Ich verbiete euch absolut.
Molly, Fred und George, kannst du es nicht verbieten, sagte Mr. Weasley. Sie sind volljährig.
Sie gehen immer noch zur Schule.
»Aber dem Gesetz nach sind Sie jetzt Erwachsene«, sagte Mr. Weasley mit müder Stimme.
Mrs. Weasley war nun scharlachrot im Gesicht. »Von mir aus. Fred und George können bleiben, aber Ron, Harry erzählt mir und Hermine sowieso alles, was ihr sagt«, rief Ron aufgebracht. »Oder? Oder nicht?«, fügte er unsicher hinzu und suchte Harrys Blick.
Einen kurzen Moment lang schoss Harry durch den Kopf, er könnte Ron sagen, dass er kein einziges Wort von ihm zu hören kriegen würde, damit er mal spürte, wie es war, nichts zu erfahren und sehen konnte, wie ihm das schmeckte. Aber der gemeine Impuls verschwand, als sie sich anblickten.
»Klar werde ich das«, sagte Harry. Ron und Hermine strahlten.
»Schön«, rief Mrs. Weasley, »schön. Ginny, ins Bett!«
Ginny ging nicht leise. Sie konnten sie die ganze Treppe hinauf gegen ihre Mutter wüten und toben hören, und als sie die Halle erreicht hatte, verstärkten Mrs. Blacks markerschütternde Schreie noch das Getöse. Lupin eilte zum Porträt hoch, um für Ruhe zu sorgen. Erst als er zurück war, die Küchentür hinter sich geschlossen und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, begann Sirius zu sprechen.
»Gut, Harry. Was willst du wissen?«
Harry holte tief Luft und stellte die Frage, die ihn seit einem Monat nicht mehr losließ.
»Wo ist Voldemort?«, sagte er, ohne darauf zu achten, dass bei dem Namen wieder alle schauderten und zusammenzuckten. »Was hat er unternommen?« »Ich habe versucht, die Muggelnachrichten zu sehen, und es gab noch nichts, was nach ihm aussah, keine merkwürdigen Todesfälle und dergleichen.«
»Weil es bislang noch keine merkwürdigen Todesfälle gegeben hat«, sagte Sirius, »jedenfalls soweit wir wissen. Und wir wissen eine ganze Menge.«
»Auf jeden Fall mehr, als er glaubt«, sagte Lupin.
»Wie kommt es, dass er aufgehört hat, Menschen zu töten?«, fragte Harry. Er wusste, dass Voldemort allein im vergangenen Jahr mehr als einmal gemordet hatte.
»Weil er keine Aufmerksamkeit auf sich lenken will«, sagte Sirius. »Das wäre gefährlich für ihn. Seine Rückkehr ist ihm nicht ganz so gelungen, wie er sich das vorgestellt hat. Verstehst du?« »Er hat sie vermasselt.«
»Besser gesagt, du hast sie ihm vermasselt«, sagte Lupin und lächelte zufrieden.
»Wie?«, fragte Harry perplex.
»Du solltest eigentlich nicht überleben«, sagte Sirius. »Niemand außer seinen Todessern sollte wissen, dass er zurück ist. Aber du hast überlebt und kannst es bezeugen.«
»Und der Letzte, der wegen seiner Rückkehr alarmiert werden sollte, war Dumbledore«, sagte Lupin. »Und du hast dafür gesorgt, dass es Dumbledore sofort erfahren hat.«
»Und was hat das gebracht?«, fragte Harry.
»Machst du Witze?«, entgegnete Bill ungläubig. »Dumbledore war der Einzige, vor dem, du weißt schon, wer jemals Angst hatte.«
»Dank dir konnte Dumbledore schon eine knappe Stunde nach Voldemorts Rückkehr den Orden des Phönix wieder einberufen«, sagte Sirius.
»Und was hat der Orden unternommen?«, sagte Harry und blickte in die Runde.
»Wir tun alles, was wir können, um dafür zu sorgen, dass Voldemort seine Pläne nicht verwirklichen kann.«
»Woher wisst ihr, was er plant?«, fragte Harry rasch.
Dumbledore hat eine ungefähre Vorstellung, sagte Lupin, und Dumbledores ungefähre Vorstellungen erweisen sich normalerweise als zutreffend.
Und was vermutet Dumbledore, dass er plant?
Nun, zunächst will er seine Armee wieder aufbauen, sagte Sirius. In alten Zeiten standen gewaltige Scharen unter seinem Befehl. Hexen und Zauberer, die er erpresst oder verhext hatte, ihm zu folgen, seine getreuen Todesser, viele verschiedene dunkle Kreaturen. Du hast gehört, dass er vorhat, die Riesen für sich zu gewinnen. Nun, das wird nur eine der Gruppen sein, die er für sich einnehmen will. Mit Sicherheit wird er nicht versuchen, es nur mit einem Dutzend Todesser gegen das Zaubereiministerium aufzunehmen.
Also versucht ihr, ihn aufzuhalten, bevor er noch mehr Anhänger bekommt?
Wir tun unser Bestes, erwiderte Lupin.
Wie?
Nun, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, möglichst viele davon zu überzeugen, dass du weißt schon, wer zurückgekehrt ist, damit sie sich wappnen, sagte Bill. Das ist allerdings gar nicht so einfach.
Warum?
Wegen der Haltung des Ministeriums, sagte Tonks. Du hast Cornelius Fudge gesehen, nachdem du weißt schon, wer zurückgekommen war, Harry. Nun, er hat seine Position überhaupt nicht verändert. Er weigert sich steif und fest zu glauben, dass es so ist.
Aber weshalb? Fragte Harry aufgebracht. Weshalb ist er so dumm, wenn Dumbledore...
Tja, da hast du den Finger auf die Wunde gelegt, sagte Mr. Weasley mit einem gequälten Lächeln. Dumbledore.
Fudge hat Angst vor ihm, verstehst du? Sagte Tonks traurig.
Angst vor Dumbledore? Fragte Harry ungläubig.
Angst vor dem, was er vorhat, erwiderte Mr. Weasley. Fudge glaubt, Dumbledore heckt eine Verschwörung aus, um ihn zu stürzen. Er glaubt, Dumbledore will Zaubereiminister werden.
Aber Dumbledore will doch nicht...
Natürlich will er nicht, sagte Mr. Weasley. Er wollte nie das Amt des Ministers,
obwohl eine Menge Leute ihn dazu gedrängt haben, als Millicent Bergnold in den Ruhestand ging. Stattdessen kam Fudge an die Macht.
Aber er hat nie vergessen, welch breite Unterstützung Dumbledore genoss, obwohl er sich nie um den Posten beworben hatte.
Tief in seinem Innern weiß Fudge, dass Dumbledore weit klüger ist als er, ein viel mächtigerer Zauberer, und in seiner frühen Amtszeit als Minister hat er Dumbledore ständig um Hilfe und Rat gebeten, sagte Lupin. Aber wie es scheint, hat er sich mit der Macht angefreundet und ist viel selbstsicherer geworden. Er genießt es, Zaubereiminister zu sein und hat es geschafft, sich einzureden, dass er der Klügste ist. Und dass Dumbledore nur Scherereien um ihrer selbst willen heraufbeschwört.
»Wie kann er so etwas glauben?« sagte Harry zornig. »Wie kann er glauben, dass Dumbledore alles nur erfindet, dass ich alles erfinde?«
»Wenn das Ministerium sich eingestehen würde, dass Voldemort zurück ist, hieße das, sie hätten es mit den größten Schwierigkeiten seit fast 14 Jahren zu tun,« sagte Sirius bitter. Fudge bringt es einfach nicht fertig, sich dem zu stellen. Es ist ja so viel bequemer, wenn er sich einredet, Dumbledore lüge, um seine Stellung zu untergraben.
Da liegt das Problem, sagte Lupin. Wenn das Ministerium darauf beharrt, dass es von Voldemort nichts zu befürchten gibt, ist es schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass er zurück ist, besonders da sie es zunächst im Grunde gar nicht glauben wollen. Zudem übt das Ministerium starken Druck auf den Tagespropheten aus, nichts von dem zu berichten, was sie Dumbledores Gerüchteküche nennen. Also hat der größte Teil der Zauberergemeinschaft überhaupt keine Ahnung, dass irgendetwas geschehen ist. Und das macht sie zu leichter Beute für die Todesser, wenn die den Imperiusfluch einsetzen.
»Aber ihr erzählt es doch den Leuten, oder nicht?« sagte Harry und blickte reihum zu Mr. Weasley, Sirius, Bill, Mandanges, Lupin und Tonks. »Ihr lasst die Leute doch wissen, dass er zurück ist.«
Sie lächelten gezwungen.
»Ja, alle glauben, ich sei ein verrückter Massenmörder und das Ministerium hat einen Preis von 10.000 Galleonen auf meinen Kopf ausgesetzt. Ich kann wohl kaum durch die Straßen ziehen und Flugblätter verteilen, oder?«
sagte Sirius unruhig.
Und ich bin bei den meisten in der Gemeinschaft kein sonderlich beliebter Dinnergast, sagte Lupin. Das gehört zum Berufsrisiko eines Werwolfs.
Tanks und Arthur würden ihre Stellen im Ministerium verlieren, wenn sie anfingen, den Mund aufzumachen, sagte Sirius. Und es ist sehr wichtig für uns, Spione im Ministerium zu haben, weil du davon ausgehen kannst, dass Voldemort auch welche hat.
Immerhin haben wir es geschafft, ein paar Leute zu überzeugen, sagte Mr. Weasley. Tonks hier zum Beispiel. Das letzte Mal war sie noch zu jung für den Orden des Phönix. Und Auroren auf unserer Seite zu haben, ist ein gewaltiger Vorteil. Auch Kingsley Shacklebolt ist ein echter Trumpf. Er ist verantwortlich für die Jagd nach Sirius. Also hat er das Ministerium mit der Information gefüttert, dass Sirius in Tibet sei.
Aber wenn keiner von euch die Nachricht verbreitet, dass Voldemort zurück ist, fing Harry an.
Wer sagt, dass keiner von uns die Nachricht verbreitet, sagte Sirius. Warum glaubst du, hat Dumbledore so viel Ärger?
Was soll das heißen? Fragte Harry.
Sie versuchen, ihn unglaubwürdig zu machen, sagte Lupin. Hast du letzte Woche nicht den Tagespropheten gelesen? Sie haben berichtet, dass er aus dem Vorstand der Internationalen Zauberervereinigung rausgewählt wurde, weil er alt werde und nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Aber das stimmt nicht. Er wurde von Ministeriumszauberern rausgewählt, nachdem er in einer Rede Voldemorts Rückkehr verkündet hatte. Sie haben ihm das Amt des Großmeisters beim Zauber-Gamut entzogen. Das ist das oberste Gericht der Zauberer. Und sie reden davon, ihm auch den Merlin-Orden erster Klasse abzuerkennen. Aber Dumbledore sagt, ihm ist es egal, was sie tun, solange sie ihn nicht aus den Schokofroschkarten rausnehmen, sagte Bill grinsend. Das ist nicht zum Lachen, sagte Mr. Weasley scharf. Wenn er dem Ministerium weiterhin auf diese Weise die Stirn bietet, könnte er in Azkaban landen. Und das Letzte, was wir wollen, ist ein eingesperrter Dumbledore. Solange du weißt schon, wer weiß, dass Dumbledore irgendwo da draußen ist und seine Absichten kennt, wird er mit Bedacht vorgehen. Wenn Dumbledore aus dem Weg ist, dann hast du weißt schon, wer freie Bahn.
Aber wenn Voldemort versucht, noch mehr Todesser zu gewinnen, muss doch rauskommen, dass er zurück ist, oder? Fragte Harry verzweifelt.
Voldemort marschiert nicht zu den Leuten hin und klopft an ihre Türen, Harry, sagte Sirius. Er überlistet, er verhext und erpresst sie. Er handelt im Geheimen, darin hat er viel Übung. Er ist sowieso nicht nur daran interessiert, Gefolgsleute zu sammeln, er hat noch andere Pläne. Pläne, die er tatsächlich ganz ohne Aufsehen verwirklichen kann. Und im Moment konzentriert er sich auf die.
»Was sucht er denn, abgesehen von Gefolgsleuten?« fragte Harry rasch.
Er hatte den Eindruck, Sirius und Lupin einen sehr flüchtigen Blick austauschen zu sehen, bevor Sirius antwortete.
»Dinge, die er nur absolut heimlich bekommen kann.«
Da Harry weiterhin ratlos dreinsah, sagte Sirius, »zum Beispiel eine Waffe. Etwas, das er das letzte Mal nicht hatte.«
»Als er schon einmal Macht hatte?«
»Ja.«
»Was für eine Waffe?« sagte Harry. »Etwas Schlimmeres als den Avada Kedavra?«
»Das reicht jetzt!«
Mrs. Weasley stand im Schatten neben der Tür. Harry hatte nicht bemerkt, dass sie zurückgekehrt war, nachdem sie Ginny hochgebracht hatte. Sie hatte die Arme verschränkt und sah wütend aus.
»Ich möchte, dass er zu Bett geht. Sofort! Und zwar alle!« fügte sie hinzu und ließ den Blick über Fred, George, Ron und Hermine wandern.
»Du kannst uns hier nicht rumkommandieren«, begann Fred.
»Pass auf«, fauchte Mrs. Weasley.
Sie zitterte leicht, als sie Sirius ansah. »Ihr habt Harry eine Menge Informationen gegeben. Noch ein wenig mehr und ihr könnt ihn auch gleich in den Orden aufnehmen.«
»Warum nicht?« warf Harry rasch ein. »Ich werde beitreten. Ich will beitreten. Ich will kämpfen.«
»Nein.« Jetzt hatte nicht Mrs. Weasley, sondern Lupin gesprochen. »Der Orden besteht nur aus volljährigen Zauberern«, sagte er. »Zauberern, die mit der Schule fertig sind«, fügte er hinzu, da Fred und George die Münder aufsperrten. »Es sind Gefahren damit verbunden, von denen ihr nichts ahnen könnt, keiner von euch. Ich glaube, Molly hat recht, Sirius. Wir haben genug gesagt.«
Sirius hob leicht die Achseln. entgegnete aber nichts. Mrs. Weasley winkte ihren Söhnen und Hermine gebieterisch zu. Einer nach dem anderen erhob sich, und Harry, der einsah, dass er verloren hatte, folgte ihnen.